Halleluja, beten wir. Jesus, wir rufen zu dir aus, weil wir wissen, du bist so, so viel größer als unsere Umstände. Wir danken dir dafür, dass wir heute in diesem Gottesdienst dir begegnen dürfen, dass wir alles, was uns beschäftigt, aus dem Alltag einfach ruhen lassen dürfen, vor diesem Gebäude und in diesem Raum auch ein Schutzraum existiert, um dir zu begegnen, dem Schöpfer dieser Welt. Und so wollen wir heute vor dich kommen, in der vollen Erwartung, dass du uns begegnen wirst, in Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ihr habt den Teppich geebnet und ich freue mich schon darauf, was Gott für uns vorbereitet hat. Wie sieht für dich ein Ort der Ruhe aus? Und ich habe mir gedacht, ich starte die Predigt mit einem kleinen Experiment und ich brauche eure Mitarbeit dazu, denn ihr dürft einmal kurz eure Augen schließen. Ihr stellt euch jetzt vor, dass ihr im Wald steht. Alles ist ruhig und wenn ihr nach oben schaut, alles ist sattes Grün. Ihr hört im Hintergrund einen Vogel zwitschern oder einen Bach blubbern. Ihr steht am Strand und eure Füße, die wühlen sich langsam in diesen warmen Sand. Palmenblätter wehen im Wind. Euer Blick geht über das weite, weite Meer und den tiefblauen Himmel. Und die Sonne, die prickelt auf eurer Haut. Du hörst im Hintergrund den Ruf eines Adlers. Du befindest dich auf bergigen Höhen und dein Blick, der wandert über majestätische, massive Felsgebirge, die dich tief mit Ehrfurcht erfüllen. Du dürft die Augen wieder öffnen. Das war doch schön, oder? Ich habe mich richtig im Urlaub gefühlt, ganz kurz. Und das sind alles so, so tolle Orte, wo wir von unserem Alltag runterkommen, wo wir mal abschalten können. Aber ich glaube, dass diese Orte nur ein Schatten von dem sind, wonach unser Inneres, der innere Mensch sich eigentlich wirklich sehnt. Denn wer kennt das von uns nicht? Der Alltag kommt so schnell wieder. Ja, die Hausarbeit stapelt sich, der Müll muss rausgebracht werden. Und was koche ich eigentlich zum Mittagessen? Und wer hat eigentlich diesem SUV-Parker erlaubt, dass er quer über zwei Parkplätze parken darf? Und der Wald, der Strand, die Berge, die rücken in so, so weite Ferne. Aber wie können wir trotzdem in unserem Alltag wieder und wieder diese Ruhe Gottes finden? Ich glaube, ich habe eine Antwort darauf gefunden im Hebräerbrief. Und dazu starten wir direkt mit Hebräer 4, Verse 1 bis 6. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns in seine Ruhe zu bringen, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nützte es nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie das verheißene Land kommen, nie in die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt doch vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Wir befinden uns also im Hebräerbrief. Und anhand der Themen, die hier in diesem Brief abgehandelt werden, können wir lesen, dass dieser Brief an Christusgläubige, gläubig gewordene Juden geschrieben worden ist. Und diese hatten eine große Herausforderung, denn sie wollten den Glauben, den sie an Jesus Christus nun gewonnen hatten, durch alte Traditionen und durch religiöse Rituale ja vielleicht ergänzen oder sogar vielleicht in Teilen ersetzen. Und deswegen schreibt der Autor zuvor zum Beispiel auch, hey, Jesus ist viel größer als die Propheten. Und das war für die Juden komplett so, oh, größer als die Propheten? Denn über Jahrtausende hinweg haben Propheten immer wieder die Geschichte des Volkes Israel geprägt, maßgeblich. Und jetzt kommen wir zu einer nächsten wichtigen Stelle, die der Autor anführt. Denn zweimal betont er, dass Gott geschworen hatte, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und dann ist doch die Frage, von welchem verheißenen Land spricht denn der Autor und warum sollten sie nicht in diese Ruhe finden? Und dazu müssen wir einmal in das Jahr 1440 vor Christus. Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Volk Israel unter 400 Jahren ägyptischer Sklaverei gelitten hat. Und durch einen Mann namens Mose will Gott sein Volk nun aus dieser Sklaverei befreien und stellt dabei folgende Aussicht in 2. Mose 3, Vers 8. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben noch die Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Amen. Und wisst ihr was? Das Wunder dieser Befreiung, das passiert. Sie sind unterwegs ins verheißene Land. Und das ist eine Zeit, die total spannend ist, denn das Volk Israel erlebt übernatürlich Gott immer und immer wieder. Sie haben Durst, Gott schenkt ihnen übernatürlich Wasser. Sie haben Hunger und Gott versorgt sie übernatürlich mit Nahrung. Und immer wieder begegnet Gott ihnen in ihren Nöten, in ihren Ängsten. Und trotzdem schaffen sie es nicht, Gott zu vertrauen. Es kommt eine neue Situation und wieder vertrauen sie Gott nicht. Wir kommen zu 4. Mose 13 und das Volk ist nun vor diesem verheißenen Land. Wir erinnern uns, sie haben wieder und wieder Gottes Versorgung erlebt, seine Wunder erlebt. Und bevor sie dieses gute Land einnehmen sollen, soll Mose Späher aussenden, um dieses gute Land auszukundschaften. Und sie liefern folgenden Bericht zurück. Wir lesen das in 4. Mose 13, 27 bis 29. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter. Im Gebirge die Hittiter, Jebusiter und Amoriter und außerdem wohnen am Mittelmeer, am Jordan, die Kanaiter. Alles war genauso, wie Gott es versprochen hatte. Ein Land, das von Milch und Honig nur so überfließt. Aber was das Volk sieht, ist nicht das Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat, sondern sie sehen, dass das Land nicht unbewohnt ist, dass dort feindliche Völker auf sie lauern. Ist Gott irgendwie vergesslich? Hat er das vergessen, dass da vielleicht fremde Völker wohnen, die ihnen zu Feinden werden könnten? Nee, ganz im Gegenteil. Denn er sagt ja sogar in diesem Versprechen, das er Gott Mose gibt, ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst von Milch und Honig Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaiter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Okay, 2 von 3. Für Gott ist das keine Neuigkeit. Er wusste das. Er hat schon im Voraus gesagt, hey, ich will euch in dieses Land bringen und mir ist durchaus bewusst, dass dort mit Widerstand zu rechnen ist. Das ist für ihn klar gewesen. Aber was Gott auch klar war, dass es ja nicht darum geht, wer dort alles ist, sondern wer er ist. Wenn Gott eine Zusage gibt, dann hält er diese Zusage auch ein. Und dabei schaut er nicht darauf, okay, hat Emily diese und diese Streitwagen und Pferde vielleicht zur Verfügung und Hannes, naja, mal gucken, was der so schmieden könnte. Darum geht's Gott nicht. Es kommt Gott nicht auf deine Fähigkeiten oder meine Talente an, es kommt auch nicht auf unsere Ressourcen an, sondern es kommt ihm einzig nur darauf an, dass wir ihm vertrauen, denn er ist Gott. Und weil das Volk immer wieder mit Unglauben reagiert hatte, war klar, hey, mit so einem Volk kann ich dieses Land nicht einnehmen. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich bin heute zum Beispiel auch mit meinem Papa hierher gekommen und vielen Dank an Papa, dass er mich hierher gebracht hat. Und wenn ich ihm nicht vertrauen würde, dass er gute Fahrkünste hat, dass das Auto hält, dann würde ich in Panik ausbrechen. Dann würde die Fahrt hierher mindestens sehr, sehr unangenehm, wenn nicht sogar tödlich werden, weil vor lauter Panik ich vielleicht auch einen Unfall verursache. Und wie oft habe ich schon auch in Nachrichten darüber gelesen, dass wenn Menschen in Massenpanik ausbrechen, dass Menschen dabei sterben und umkommen und verletzt werden. Und weil Panik so, so schwierig ist, so, so schwierig zu handeln ist, weil das nichts mit Vertrauen zu tun hat, heißt es auch immer wieder in erster Linie, wenn eine Notsituation kommt, keine Panik. Oder, wie die Bibel es ausdrücken würde, fürchtet euch nicht. Und weil das so ist, weil Gott wieder und wieder ihren Unglauben gesehen hatte, in ihn als derjenige, der sie in dieses verheißene Land bringen würde, hat er gesagt, okay, alles klar, dann machen wir das auch nicht. 40 Jahre später sollte dann eine neue Generation diese Chance bekommen. Und so überträgt der Schreiber dieses Briefs diese entscheidende Stelle für das Volk Israel auch auf die jetzige Situation der Juden, die Jesus angenommen hatten. Denn sie standen wieder in dieser Gefahr, das Versprechen Gottes abzulehnen, dem Versprechen, was er gegeben hatte, Glauben zu schenken. Denn durch den Opfertod Jesu ist deine und meine Schuld bezahlt. Und im Vertrauen daran, dass es nichts mehr gibt, was ich diesem Opfer hinzufügen könnte, habe ich nun und du auch freien Zugang zu Gott. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und in dieser Zusage zu uns ruhen. Und das klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Es gibt nichts, was ich tue oder nicht tue, damit Gott mich mehr oder weniger liebt. Denn Jesu Opfer reicht wirklich aus. Ich darf die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, darfst du das auch. Und du und ich dürfen schon jetzt hier auf Erden ein Stück weit diese Ewigkeit erleben. Und weil das aber so einfach klingt, ja, ich muss gar nichts mehr tun, ich muss nur noch glauben, ja, da verstehe ich irgendwie auch ein bisschen, dass die Empfänger des Hebräerbriefs, ja, es vielleicht auch leicht für sie war, wieder in diese alten Rituale zurückzugehen, um Gott näher zu kommen. Denn das war das, was sie über Jahrtausende her kannten. Sie haben ein Tier geopfert, symbolisch übertrug sich die Unschuld dieses Tieres auf sie und sie hatten in greifbarer Hand, wirklich in greifbarer Hand, weil sie ihre Hände auf dieses unschuldige Opfer legen mussten, okay, zwischen Gott und mir ist in diesem Augenblick erstmal alles gut. Alles ist in diesem Moment okay. Aber das Opfern, so lesen wir auch später in der Bibel, das war nie die Zutrittskarte zu Gott. Es ging nie darum, durch dieses Opfer irgendwie gerecht zu werden vor Gott. Es ging nicht darum, irgendwas zu opfern oder irgendwelche Gebote einzuhalten. Einzig und allein das Vertrauen, das Glauben an ihn und eine gute Beziehung dadurch zu ihm zu haben, sollte uns einen Zugang zu Gott bringen. Das war schon immer so. Denn das Opfern, so wussten die Juden auch, das würde die Schuld niemals völlig von ihnen wegnehmen können, sondern nur zeitweise bedecken. Wir lesen das zum Beispiel auch später im Hebräerbrief in Kapitel 10, da heißt es in Vers 11, der Priester aber musste jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder Opfer darbringen. Dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Dieses Opfern, jeden Tag aufs Neue, hat keine Ruhe gebracht. Und trotzdem haben sie es immer wieder gemacht, weil irgendwie hat es funktioniert. Irgendwie haben sie damit überlebt. Aber kannst du dir vorstellen, dass Gott mehr will, als nur irgendwie zu überleben? Er wünscht dir und mir mehr. Und so lesen wir weiter in Hebräer 4, Verse 7 bis 10. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Und wir lesen hier, dass die neue Generation 40 Jahre später, angeführt durch Josua, dem Nachfolger von Mose, das Land erfolgreich einnimmt. Aber der Autor sagt gleichzeitig auch, nee, Moment, dass obwohl sie dieses verheißene Land eingenommen haben, ist das nicht die versprochene Ruhe Gottes. Da habe ich nochmal darüber nachgedacht. Erinnert ihr euch an die Einleitung der Predigt, wo wir uns verschiedene Orte der Ruhe angeschaut haben? Wälder, Strände, Berge, alles großartige Orte, um zur Ruhe zu kommen. Aber damals, wie heute, betont der Schreiber dieses Hebräerbriefs, ja, du kannst äußerliche Ruhe suchen, wonach du willst und noch und nöcher. Du kannst so oft in die Berge gehen, ich meine, gerade hier bietet es sich ja an. Aber trotzdem wirst du diese Ruhe nicht finden, wenn dir deine innerliche Ruhe nicht gehört. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Sehnsucht nach Ruhe ein Urbedürfnis des Menschen ist. Wir können uns am tollsten Strand, den schönsten Bergen und den grünsten Wäldern befinden und trotzdem nicht zur Ruhe kommen, weil wir von Angst und Sorge geplagt sind, die uns ins innerliche Chaos stürzen. Und wenn mich etwas aus der Ruhe bringt, da bin ich ganz ehrlich zu euch, da mache ich die wildesten Sachen. Also ich bin genervt, ich bin dünnhäutig und dann sage ich Sachen, die würde ich bei klarem Verstand nie sagen. Und es kommt durchaus vor, dass ich Menschen dabei verletze und das tut mir dann immer am meisten leid. Und ich glaube, dass der Schreiber nun deswegen sehr bewusst auf diesen Sabbat auch zu sprechen kommt, wo wir in Vers 9 und 10 lesen, Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Und das jüdische Volk weiß ganz genau, was es mit dem Sabbat auf sich hat. Es ist ein von Gott angeordneter Ruhetag und er wurde für den Menschen geschaffen. Nicht ständig zu machen und zu tun und sein Leben daran festzumachen, was ich aus eigener Kraft erreichen kann. Und ich sag euch, es ist manchmal für mich nichts schwieriger, als im Vertrauen zu Gott darin zu ruhen, dass alles okay ist, dass er einen guten Plan für mich hat, dass ich nicht wie ein blindes Huhn ständig tun und machen muss, sondern er mir die Ruhe gibt, ein gutes Leben zu führen. Denn er hat uns ja geschaffen und er weiß ganz genau, unsere Seele und auch unser Körper brauchen Ruhe. Und deswegen schreibt zweimal der Verfasser des Hebräerbriefs, dass die Ruhe aus dem siebten Schöpfungstag entspringt. Und wisst ihr, was mir dann aufgefallen ist? Wann wurde der Mensch geschaffen? Am sechsten Schöpfungstag. Und was erlebt der Mensch als allererstes, als er geschaffen wurde? Ruhe, vollkommene Ruhe, eine Ruhe, die Gott ihm vorgelebt hat. Und dabei geht es nicht darum, dass Gott irgendwie erschöpft war, boah, er hat dieses Universum, das jetzt hier in Existenz zu rufen, war ganz schön anstrengend, also das glaube ich jetzt nicht, dass Gott davon ausruhen musste, sondern er wollte dem Menschen etwas vorleben, etwas vorzeigen, das Leben zu gestalten aus einem Sein, aus seiner vollkommenen Ruhe heraus. Und nicht, weil es irgendwie darum geht, so innerlich zu wiederholen, wie so ein Mantra, ich bin in Ruhe, ich bin in Ruhe, ich bin in Ruhe, weil das tut alles andere, nur nicht mir Ruhe geben. Sondern eine Perspektive einzunehmen, die eine Ruhe hat, in sich hat, die aus der Ewigkeit herrührt, so wie damals, als der Mensch am sechsten Schöpfungstag geschaffen wurde, diese perfekte, vollkommene Ruhe, dahin wieder zurückzukommen. Und damals wie heute stellt sich diese Frage, habe ich Frieden mit Gott? Nimmt er mich an, so wie ich bin? Denn ich bin ganz ehrlich zu euch, hey, manchmal, da weiß ich doch, wenn ich super ehrlich zu mir bin, die Fehler, die ich im Laufe meines Lebens mache, begehe, die disqualifizieren mich vor einem perfekten Gott. Ich habe doch seiner Vollkommenheit nichts entgegenzusetzen. Egal, was ich tue und mache, dem kann ich doch nichts bieten. Und genau deswegen kam doch Jesus auf die Welt, um für meine Schuld zu bezahlen, für deine Schuld zu bezahlen. Und in diesem unschuldigen Tod nimmt er all das auf sich. Und ich darf, wenn ich daran glaube, seine Vollkommenheit für mich annehmen. In diesem Glauben an Jesus Christus sieht mich Gott als vollkommen gerecht an, ohne Fehler. Und nur diese Gewissheit kann mir Ruhe geben. Nur diese Gewissheit, dass alles mit Gott geklärt ist, das kann mir Ruhe geben. Diese Gewissheit, dass ich aus eigener Kraft diesem Opfer nichts mehr hinzufügen kann. Deswegen heißt es auch in Hebräer 10, Verse 17, Vers 8 und 18, und dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Sind aber die Sünden vergeben, dann ist kein Opfer mehr nötig. Und das ist so, so schwer manchmal für mich zu begreifen. Es einfach anzunehmen. Wenn ich Mist baue, dann habe ich ganz oft den Gedanken, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss irgendwas machen, um irgendwie diese Gerechtigkeit wieder zu erarbeiten, weil ich habe ja Mist gebaut. Und dabei vergesse ich, dass im ersten Moment diese Gerechtigkeit mir ja nie die ich mir nicht erarbeitet habe, ja nur geschenkt worden ist. Ich habe sie im ersten Moment nicht verdient. Ich konnte im ersten Moment nichts dafür tun. Er hat es mir einfach geschenkt in dem Moment, als ich Jesus Christus angenommen habe. Und deswegen kann mich auch nichts dafür disqualifizieren. Und natürlich ist es gut, dass wenn ich Menschen verletze, ich zu ihnen gehe und sage, hey, es tut mir echt leid, dass ich dich verletzt habe. Wollen wir nicht nochmal nach vorne gucken? Wollen wir nicht neu starten? Aber es fühlt sich doch gut an, oder? Ich stelle mir vor, ich habe 1 Milliarde Schulden, etwas, was ich niemals abbezahlen könnte, egal was ich tue und mache, aber ich möchte 50 Euro dazugeben. Absurd, oder? Ich kann nichts dem hinzufügen. Weil Gott nur möchte, dass ich in diesem Versprechen ruhe, dass in Jesu Opfer alles getan ist. Und es nicht darum geht, auf die Schuld zu schauen, weil die Schuld gehört ans Kreuz, sondern nach vorne zu schauen und eine Perspektive von dem zu haben, weil Gott mich befreit hat, gibt es ein gutes Leben für mich und darin darf ich mich jeden Tag neu entwickeln. Ich darf neu Barmherzigkeit leben, ich darf neu mir gnädig gegenüber sein, damit ich auch anderen vergeben kann. Und deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs auch noch einmal eindringlich in den Versen 11 und 13 Folgendes. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel, Gott. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwerts. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Anhand des Ruhegrades, den ich hier auf Erden erlebe, kann ich sehen, wie sehr ich mich überhaupt an Gottes Zusagen und Versprechen anlehne. Oder aber ich kann auch erkennen, wo ich, wie Gottes Volk, Israel damals Gott ablehne. Mich hat diese Bibelstelle so, so sehr herausgefordert, weil immer wieder hier von Rebellion und Widerstand gegen Gott gesprochen wird. Und ich denke so, aber Gott, die hat doch einfach nur Angst. Die haben doch einfach nur Angst vor den Feinden, die da gekommen sind. Aber genau das ist das, was Gott als Rebellion sieht. Das, was er sagt, das ist Widerstand gegen mich. Denn wenn ich wirklich dem Schöpfer meines Lebens vertrauen würde, dann brauche ich auch keine Angst zu haben. Dann kann ich positiv sein, selbst wenn die Hölle in meinem Leben losbricht, weiß ich, Gott hat das letzte Wort über mein Leben. Und deswegen schreibt der Schreiber auch darüber, dass es eine einzige Lösung gibt, in Gottes Ruhe zu kommen. Und sich nämlich mit Gottes Wort und seiner Bibel auseinanderzusetzen. Denn sie besteht aus den Zusagen Gottes. In der Bibel lerne ich Gottes Wesen kennen. Und ich lerne auch seine Gedanken über mich kennen. Und diese Worte, die sind nicht einfach nur leer, sondern wir lesen hier, dass sie lebendig sind, dass sie uns tief im Herzen treffen, dass sie uns offenlegen. Denn wenn ich ehrlich bin und ich lese ganz viele Sachen bei mir in der Bibel, dann kann ich da so einen Check machen. Glaube ich das wirklich? Ja, glaube ich das, dass ich Sieger bin, dass ich mit Gott jede Hürde überwinden kann? Glaube ich das, wenn mein Glaube groß genug ist, einen Berg von hier aus dem Harz ins Meer, in die Nordsee stürzen könnte? Dafür ist mein Glaube nicht gemacht, aber er spricht über meinen Glauben so, so groß und das will ich auch in meinem Leben sehen können. Und das freut mich, wenn ich mich in der Bibel damit auseinandersetze, dass er mich nicht verurteilt vielleicht für einen kleinen Glauben, sondern sagt, Angelika, lass uns doch neu eine Perspektive einnehmen. Und ich glaube daran, dass die Bibel auch deswegen gut ist, weil sie mich immer wieder daran erinnert, Jesu Opfer ist wirklich genug für mich. Ich brauche dem nichts mehr hinzuzufügen. Denn wenn ich wirklich weiß, dass ich in Jesus genug bin, dann höre ich auch auf, mich zu vergleichen. Dann brauche ich mich mit Emily nicht zu vergleichen, die so gut aussieht, die so eine krasse Gottesdienstleitung macht. Ich weiß auch, dass sie sehr, sehr sportlich ist und ich brauche mich Gott sei Dank nicht mit ihr vergleichen. Denn in Jesus bin ich immer genug. Ich muss mich nicht ständig beweisen oder mir selbst zeigen, dass mein Leben einen Wert besitzt. Ich kann Ruhe haben. Und welche Ruhe kann ich, wenn ich sie innerlich habe, nach außen leben? Wenn ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin auserwählt zu guten Taten. Meine Worte spenden Leben und können Menschen erbauen. Wie sehe mein Leben wohl aus, wenn ich den Zusagen Gottes wirklich glauben würde? Aus dieser Ruhe heraus sollen wir handeln. Ich kann mich Gott anlehnen. kann mich an ihn anlehnen, weil er größer ist, weil er stärker ist und weil er es gut mit mir meint. Das hat er damals vor 2000 Jahren bewiesen. Er hat Jesus Christus auf die Welt geschickt, um für deine und meine Schuld zu bezahlen. Und damit weiß ich auch, bis in Ewigkeit ist mein Status geklärt. Ich bin sein Kind und niemand hat einen Anspruch darauf, mir etwas anderes zu sagen. Und darum will ich alles dafür tun, um in diese Ruhe Gottes zu kommen. Ich will sein Wort lesen und ich will es für mich in Anspruch nehmen. Und ich möchte, dass meine falschen Glaubenssätze, ich bin nicht genug, ich bin nicht würdig, kann Gott mich überhaupt annehmen? Sind meine Gebete überhaupt irgendwas wert? Heute habe ich doch noch schlecht über Hannes gedacht. Kann er trotzdem mich gebrauchen? Und die Antwort ist ja, weil in Ewigkeit, in Jesus Christus, in diesem Opfer alles geklärt ist. Und wisst ihr, das ist manchmal sehr, sehr schwer für mich, diese Ruhe Gottes wirklich zu erleben. Ich predige das auch zu mir. Wisst ihr, gerade in Vorbereitung zu dieser Predigt, da hat mich echt eine schwierige Nachricht erreicht. Ich bin vor 10 Jahren zum Glauben gekommen und es war großartig. Und eine Familie war dafür maßgeblich daran beteiligt, weil sie hat mich für ein halbes Jahr aufgenommen. Ich habe in Süddeutschland mein Fachpraktikum gemacht und weil sie Christen waren, habe ich zu Jesus gefunden. Und vorgestern kommt diese Nachricht, mein Gastpapa hat nur noch wenige Monate zu leben, er wird diesen Krebs wahrscheinlich nicht besiegen. Und er hat abgeschlossen. Ich weiß, dass er sich darauf vorbereitet, in die Ewigkeit zu kommen. Ich habe eine neue Perspektive entwickelt, denn er bereitet sich darauf vor, in die Ewigkeit zu kommen. Ich weiß, er ist sicher. Ich weiß, dass das beste Leben hier auf Erden niemals an das herankommen wird, was Jesus ihm versprochen hat. Und die Frage stellte sich wieder für mich, hey, kann ich Gottes Ruhe auch darin erleben? Dass natürlich die Perspektive auf den Verlust hin, hier auf Erden ihn nicht nochmal zu sehen, ich darf ihn Gott sei Dank in 2 Wochen nochmal sehen, aber dass ich einfach weiß, ja, selbst wenn er hier sein irdisches Leben beendet, dann wird er heimgehen und er wird es so viel besser haben, als das beste Leben hier auf Erden nur sein kann. Und das ist wirklich herausfordernd, weil wir immer wieder im Leben diese Herausforderungen haben werden, wo Gott uns fragt, kommst du zurück in meine Ruhe? Lass uns alles dafür geben. Weil in dem Moment, wo wir aus dieser Ruhe Gottes kommen, wir nicht danach handeln, wie wir als Kinder Gottes handeln möchten. Und deswegen ist meine Frage heute an dich ganz, ganz einfach. Willst du das auch? Willst du zurück in die Ruhe Gottes kommen? Und wenn du das möchtest, habe ich gute Neuigkeiten für dich. Denn der Schreiber des Hebräerbriefs betont mehrmals, heute ist der Tag, zurückzukommen. In diese Ruhe zu kommen, in die wir als Kinder Gottes auch unser Erbteil nennen dürfen. Und ich weiß, manchmal ist das total herausfordernd, wenn dich so eine Nachricht ereilt wie mich jetzt vor 2 Tagen. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Und ich weiß auch manchmal, dass es so, so schwer ist, in solchen herausfordernden Situationen zu Gott zu kommen, weil in dem Moment vielleicht Glaube auch ein bisschen schwindet. Aber ich weiß, dass eine große Kraft darin steckt, wenn wir das nicht alleine machen, sondern in Gemeinschaft. Und deswegen möchte ich einmal euch bitten, die Augen zu schließen oder wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen und euch zu fragen, steckst du heute vielleicht in einer Situation, wo du sagst, oh ja, diese Ruhe Gottes, die wünsche ich mir eigentlich wirklich sehr, aber ich fühle sie nicht. Und ich wünsche mir sie so, so sehr. Dann bitte ich dich einfach um ein Handzeichen und wir werden gleich als Gemeinde gemeinsam für dich beten. Denn es steckt so viel Kraft darin. Dankeschön. Danke, danke, ich habe euch gesehen. Vielen Dank. Ist noch jemand hier, den ich vielleicht übersehen habe? Nein? Gut. Liebe Gemeinde, ich würde gerne für unsere Geschwister beten, denn ich weiß, dass so vieles uns versucht, aus dieser Ruhe herauszubringen, aber im Gebet streckt Kraft. Und ich bitte euch, wenn ich jetzt vorbete, mir nachzusprechen. Jesus Christus, dein Opfer war genug. Ich nehme es erneut für mich an, und ich weiß, ich darf in diese Ruhe kommen. Du siehst meine Herausforderungen, meine Ängste, meine Nöte. bitte begegne du mir darin. Denn ich weiß, du meinst es gut mit mir. Lass mich diese Ruhe heute erleben. Und lass mich diese Ruhe hinaustragen. In Jesu Namen. Amen. Und dann gibt es eine zweite wichtige Frage, die ich stellen möchte. Vielleicht bist du ja hier und du fühlst dich schon seit Wochen und Monaten, vielleicht auch schon sogar seit Jahren so, getrieben. Du hast alles Mögliche probiert und versuchst was, vielleicht sogar schon, hast dir Hilfe gesucht bei Psychologen, Therapeuten, aber alles hilft irgendwie nichts. Vielleicht bist du sogar mit dem Gedanken hierher gekommen, alles, was mir jetzt noch helfen könnte, ist Gott. Und dann will ich dir sagen, du hast recht. Du hast dein Ziel erreicht, denn das ist wirklich wahr. Als ich mich vor 10 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden habe, da war mein Leben unfassbar innerlich unruhig. Äußerlich vielleicht nicht so sehr, aber innerlich extrem. Und ich habe alles probiert. Ich war bei Therapeuten, Psychologen. Und ich habe gemerkt, ja, irgendwie hilft das für so ein paar Stunden und vielleicht für auch ein paar Tage, aber das ist nicht diese allumfassende Ruhe, nach der ich mich sehne, wo ich jetzt ganz genau weiß, das kann mir kein Mensch bieten und auch kein Sandstrand dieser Welt. Aber vielleicht hast du diesen Ruhestifter, den Gott, der dieses Ruheversprechen geben möchte, noch gar nicht kennengelernt und du hast ihn noch gar nicht in deinem Leben angenommen, möchte ich dich heute fragen, während auch jetzt nochmal die Gemeinde die Augen schließt oder auf den Bogen schaut, bist du heute da und du möchtest vielleicht zum ersten Mal oder noch einmal dein Leben Jesus geben, weil du vielleicht seine Wege verlassen hast. Wenn du das bist, dann möchte ich auch dir dieses Angebot machen, zu Gott zu kommen und zur Ruhe zu kommen. Wenn du da bist, dann würde ich mich freuen, dich zu sehen. Und wir als Gemeinde würden dann gemeinsam für dich beten. Dankeschön. Cool. Liebe Gemeinde, das ist die wichtigste Entscheidung eines Menschen, zu Gott zurückzukommen und das anzunehmen. Und wir haben eine Person, die sich gemeldet hat und ich freue mich so, so sehr darüber und ich bitte euch jetzt, gemeinsam dieses Gebet zu beten. Jesus Christus, in dir bin ich genug. In dir bin ich vollkommen. In dir bin ich gerecht. Ich lade dich ein in mein Leben. Als mein Erlöser, als mein Retter, als mein Herr, aber auch als ein Gott, der mir Ruhe schenkt. Und ich danke dir dafür, dass ich heute dein Kind geworden bin. Vielleicht ist noch nicht alles okay, aber ich weiß, du kümmerst dich. Lass mich das erleben. Und ich möchte mich an dich anlehnen. In Jesu Namen. Amen. Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Entscheidung. Applaus